Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wenige Tage nach dem Regierungswechsel in Athen sind Verstimmungen zwischen Griechenland und der Eurogruppe deutlich geworden. Deren Chef Dijsselbloem sprach mit dem neuen Finanzminister Varoufakis. Dieser bekräftigte anschließend, Griechenland werde nicht mehr mit den Kontrolleuren der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds zusammenarbeiten. Dijsselbloem betonte dagegen, Griechenland müsse die Bedingungen erfüllen, an die die Milliardenhilfe geknüpft sei.
Jeroen Dijsselbloem ist regelmäßig zu Besuch in Athen. Heute stellten sich ihm zahlreiche Mitglieder der neuen griechischen Regierung vor. Zuallererst Ministerpräsident Tsipras. Doch der Chef der Eurogruppe war vor allem gespannt auf die Zukunftspläne, die derzeit im griechischen Finanzministerium ausgeheckt werden. Das Zusammentreffen mit Yannis Varoufakis endete mit einem Affront. Unsere Regierung wird mit größtem Engagement mit der Eurozone, der EU und dem IWF zusammenarbeiten. Aber mit der Troika, die ein Programm umsetzen will, dessen Idee wir als antieuropäisch betrachten, die auch das Europäische Parlament für nicht demokratisch legitimiert hält, wollen wir nicht zusammenarbeiten. Kein Kommentar dazu vom Eurogruppenchef. Die Troika entsandt von den Kreditgebern der EZB, dem IWF und der EU-Kommission. Sie kontrolliert in Griechenland seit 2010 den Reformwillen und die Einhaltung der Sparvorgaben in Griechenland. In einem Monat endet das Kreditprogramm ohnehin. Wie Griechenland danach seine Verpflichtungen bedienen will, konnte heute nicht geklärt werden. Es gab kein Ergebnis. Wir haben nur über Möglichkeiten gesprochen. Und wir werden die nächsten Wochen dazu nutzen, um diese Angelegenheit weiter zu diskutieren und zu sehen, was folgen wird. Ohne Troika keine neue Kredittranche. Das weiß auch der griechische Finanzminister. Doch das Linksbündnis Syriza hatte bereits im Wahlkampf versprochen, dass es die Troika nach Hause schicken will. Und Tsipras scheint ernst zu machen. Ernst wird allerdings dann auch spätestens in einem Monat die griechische Haushaltslage.
Begleitet von neuen Kämpfen ist ein weiterer Anlauf zu Krisengesprächen für die Ostukraine offenbar gescheitert. Ein für heute geplantes Treffen der Kontaktgruppe im weißrussischen Minsk fand nicht statt. Die Gruppe besteht aus Vertretern der Ukraine, Russlands, der prorussischen Separatisten und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Separatisten teilten mit, Vertreter aus Kiew hätten ihre Teilnahme abgesagt. Streitpunkt ist anscheinend, wer auf Seiten der Separatisten an den Gesprächen teilnehmen soll.
Zwar waren zwei Separatistenvertreter heute nach Minsk gereist, aber nicht wie vom Kiewer Unterhändler gefordert, die verantwortlichen Führer der beiden Volksrepubliken. Und so tauchte der ukrainische Ex-Präsident Kutschma erst gar nicht auf. Vielleicht morgen, heißt es nun. Währenddessen geht die Offensive der Separatisten weiter. Mit der zumindest teilweisen Einnahme des Städtchens Uglegorsk droht sich der Ring um die umkämpfte Stadt Debaltsevo weiter zu schließen. Der Führer der Volksrepublik Donetsk, der bei dem Treffen in Minsk fehlte, verlangte hier von den eingeschlossenen Ukrainern aufzugeben.
Was ist sonst?
Ihr habt jetzt die einmalige Chance, euer Leben zu retten. Ergebt euch und ihr werdet leben. Ich verspreche, dass ihr alle nach Hause kommt. Die ukrainische Seite dementierte die Einkesselung. Man habe insgesamt 10.000 Kämpfer vor Ort, erklärte der Sprecher des ukrainischen Sicherheitsrates. Die Terroristen haben schwere Artillerie und Mörser eingesetzt und die Kontrollposten der Armee wiederholt angegriffen. Diese Angriffe wurden abgewehrt. Präsident Poroschenko hier gestern bei einer Gedenkfeier weiß, dass sich viele junge Wehrpflichtige in diesen Tagen der Mobilmachung durch eine Flucht ins Ausland entziehen, auch nach Russland. Die jetzt von Kiew beschlossene Solderhöhung für kämpfende Soldaten und Sonderprämien für die Zerstörung feindlicher Militärtechnik sollen dem entgegenwirken. Unsere Krieger kämpfen nicht für Geld, aber das nimmt Staat und Gesellschaft nicht das Recht und nicht die Pflicht, den Verteidigern zu danken. Doch die Lage im Donbass, räumte Poroschenko ein, bleibe leider weiter angespannt.
Der Bundestag hat über ein Gesetz beraten, mit dem Verteidigungsministerin von der Leyen die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver machen will. Geplant sind unter anderem bessere Bezahlung und mehr Teilzeitmöglichkeiten. Als Ziel nannte von der Leyen, die Bundeswehr müsse pro Jahr 60.000 Bewerbungen bekommen, um sich die Besten aussuchen zu können. Seit die Wehrpflicht ausgesetzt ist, muss sich die Bundeswehr verstärkt um Nachwuchs bemühen.
In bester Lage. Der Bundeswehrshop in Berlin-Mitte, ein Experiment. Informationsbörse für den Soldatenberuf.
Ich informiere mich für ein Studium bei der Bundeswehr, weil mir das als Arbeitgeber eigentlich ganz attraktiv ist, weil man halt relativ hohes Gehalt kriegt und man körperlich fit bleibt.
Darüber debattierte heute auch der Bundestag. Die Verteidigungsministerin will die Bundeswehr zum attraktiven Arbeitgeber machen. Der Druck ist groß. Ausrüstungsskandale und Nachwuchsmangel.
Wenn wir eine starke, eine einsatzfähige, eine flexible Bundeswehr haben wollen, dann kommen wir gar nicht mehr darum herum, uns um die Attraktivität der Bundeswehr zu kümmern.
Die wichtigsten Punkte im geplanten Gesetz: geregelte Dienstzeiten, mehr Geld durch Solderhöhungen und Zulagen und bessere Arbeitsbedingungen, etwa durch Kasernenrenovierung. Doch das geplante Gesetz findet nicht überall Beifall. Die Linkspartei lehnt es grundsätzlich ab. Die Grünen wollen auch Soldaten länger arbeiten lassen.
Warum etwa werden Unteroffiziere automatisch mit 54 Jahren in den Ruhestand versetzt? Sollte das nicht nur dann passieren, wenn sie aufgrund ihrer individuellen Verwendung tatsächlich besonderen Belastungen ausgesetzt sind?
Grundsätzlich aber breite Zustimmung. Der Bundeswehrverband spricht von einem großen Wurf, auch wenn die gesetzlich geregelten Arbeitszeiten vor allem an Kampftruppenstandorten ziemlich kritisch gesehen werden. Von der Leyen stellt sich auf einen langwierigen Modernisierungsprozess ein und sie weiß, diese Reform muss gelingen. Sonst hat die Bundeswehr spätestens 2020 ein dramatisches Personalproblem.
Der deutsche Fiskus hat im vergangenen Jahr so viele Steuern eingenommen wie noch nie zuvor. Bund und Länder verbuchten zusammen gut 593 Milliarden Euro. Das waren 4% mehr als im Vorjahr, wie aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Damit lag das Steuerplus etwas höher als erwartet. Gründe seien, wie es hieß, die gute Beschäftigungslage, der gestiegene private Konsum und höhere Unternehmensgewinne. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat die lebenslangen Haftstrafen für zwei ehemalige bosnisch-serbische Offiziere bestätigt. Popovic und Beara waren vor 5 Jahren wegen des Massakers von Srebrenica verurteilt worden. Ihre führende Rolle während der Mordoperation sei unstrittig, hieß es heute. Etwa 8000 muslimische Jungen und Männer waren im Sommer 1995 von bosnisch-serbischen Milizen aus der UN-Schutzzone von Srebrenica verschleppt und ermordet worden.
In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei 2 Anschlägen zahlreiche Menschen getötet worden. Sicherheitskräfte sprechen von mindestens 14 Toten. In Medienberichten ist von mehr als 40 Opfern die Rede. Mindestens 70 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Sprengsätze detonierten auf einem zentralen Markt. Zu der Tat bekannte sich bisher niemand.
In Bremen hat ein Bundesparteitag der Alternative für Deutschland begonnen. Bis zum Sonntag soll über eine neue Führungsstruktur entschieden werden. Zur Abstimmung steht ein Kompromissvorschlag, wonach die derzeit 3 Sprecher im April durch eine Doppelspitze ersetzt werden sollen. Von Dezember an soll es dann nur noch einen Parteichef geben. Außerdem wird sich der Parteitag mit dem Verhältnis der AfD zur islamkritischen Organisation Pegida befassen.
Der Andrang ist riesig, die Sicherheitsvorkehrungen auch. Mehr als 2000 Mitglieder erwartet die AfD zu ihrem Parteitag in Bremen. Der Andrang ist so groß, dass die morgige Abstimmung über die zukünftige Führungsstruktur parallel an 2 Orten stattfinden muss. Kurzfristig wurde ein Musicaltheater zusätzlich angemietet. Es wird ein Kräftemessen. Auf der einen Seite das rechtskonservative Lager um Alexander Gauland und Frauke Petri. Auf der anderen das Wirtschaftsliberale um Bernd Lucke. Ein Kuss mit Signalwirkung?
Hier geht es wirklich um Strukturentscheidungen, die getroffen werden müssen. Bleibt die AfD eine Partei mit einer starken Basisbeteiligung? Wie können wir die Basisarbeit so organisieren, dass sie nicht so endet wie bei den Piraten? Wie können wir schlanke Führungsstrukturen etablieren, ohne die Basis zu verlieren?
Ich möchte, dass der Parteitag sich auf der einen Seite inhaltlich mit wichtigen Themen der Steuer- und Sozialpolitik befasst. Und zum Zweiten möchte ich, dass er die neue Satzung verabschiedet und eine gute Führungsstruktur für die Partei beschließt.
Das von Bernd Lucke bevorzugte Modell ist, dass er ab November den alleinigen Parteivorsitz übernimmt, gemeinsam mit einem Generalsekretär. Diese Struktur soll morgen beschlossen werden, trotz einigen Widerstandes.
Lassen Sie uns bitte gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir hier sachlich miteinander diskutieren, dass wir konstruktiv auf die Zukunft und den Erfolg der Alternative für Deutschland hinarbeiten.
Die Spitze der AfD grenzte sich heute offiziell von der Pegida-Bewegung ab. Zu einer Demo gegen die AfD werden morgen in Bremen aber rund 5000 Menschen erwartet.
Welche führenden Köpfe für welche Richtung in der AfD stehen, stellen wir Ihnen per Bilderstrecke auf tagesschau.de vor. Bahnkunden müssen vorerst keinen Warnstreik befürchten. Der Konzern kündigte kurz vor Ablauf eines Ultimatums der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG an, den Mitarbeitern einen Vorschuss auf den geplanten Tarifabschluss zu zahlen. Damit ist der Tarifkonflikt aber nicht gelöst. Die Bahn verhandelt sowohl mit der EVG als auch mit der Lokführergewerkschaft GDL. Diese hatte im vergangenen Jahr mehrfach gestreikt.
Bahnkunden können vorerst aufatmen. Kein Warnstreik in der kommenden Woche von Seiten der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft. Die hatte der Deutschen Bahn AG ein Ultimatum bis heute 16 Uhr gestellt. Für die vergangenen 8 Monate wollte die Gewerkschaft für ihre Mitglieder unter anderem bis zu 100 Euro pro Monat als Vorschuss, weil sich die Tarifverhandlungen schon so lange hinziehen. Noch vor Ablauf des Ultimatums kam das Angebot der Bahn. 750 Euro unter anderem für Angestellte, Lokführer und Stellwerker zum Beispiel. Damit sieht die EVG einen Großteil ihrer Forderungen erfüllt.
Wir hoffen, dass mit dieser Auszahlung an die Kolleginnen und Kollegen jetzt die Möglichkeit ist, sich mal wieder auf die Inhalte der Forderungen und der Verhandlungen zu konzentrieren und hoffen, dass die Bahn jetzt bereit ist, auch zügig fortzuverfahren mit der Verhandlung und wir dann auch zu einem endgültigen Ergebnis kommen.
Im Berliner Bahntower sieht man sich als Gewinner.
Uns war es sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter gleich behandelt werden, egal ob EVG-Mitglied oder GDL-Mitglied. Und das haben wir erreicht mit dieser Vorschusszahlung. Jetzt gilt es, dass alle zügig an den Verhandlungstisch zurückkehren, denn es gibt noch viele offene Punkte zu klären.
6% mehr Lohn fordert die EVG mindestens 150 Euro pro Monat. Am Montag verhandelt die Bahn mit der Konkurrenzgewerkschaft der EVG, der GDL. Vielleicht geht es da ja auch so harmonisch zu wie heute.
Das soziale Netzwerk Facebook hat heute neue Geschäftsbedingungen in Kraft gesetzt. Sie erlauben dem US-Konzern, Nutzerdaten auch außerhalb des Netzwerks auszuwerten, beispielsweise über besuchte Seiten und genutzte Apps. Damit kann Werbung besser auf den Einzelnen zugeschnitten werden. Bei deutschen Datenschützern stoßen die neuen Regeln auf scharfe Kritik, unter anderem wegen mangelnder Transparenz. Nutzer haben kein Widerspruchsrecht. Ihnen bleibt nur, ihr Konto bei dem Dienst zu löschen. Bei den Bob-Europameisterschaften in La Plagne konnten die deutschen Pilotinnen einen Dreifacherfolg feiern. Im kleinen Schlitten siegte Anja Schneider-Heinze vor Kathleen Martini und Stefanie Schurek.
Anja Schneider-Heinze, Kathleen Martini und Stefanie Schurek, das erfolgreiche Trio von La Plagne. Für Schneider-Heinze war es der erste EM-Titel ihrer Karriere. Im zweiten Durchgang machte es die Erfurterin noch einmal spannend, brachte keinen fehlerfreien Lauf ins Ziel. Doch der Vorsprung reichte, mit 0,05 Sekunden verwies sie Teamkollegin Martini auf den zweiten Platz. Die Oberbärenburgerin verpasste damit ihren 5. EM-Titel nur knapp. Beim gleichzeitig ausgetragenen Weltcup siegten die US-Amerikanerinnen Elana Myers-Taylor vor Jamie Grubel-Poser.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 31. Januar.
Tiefdruck erstreckt sich vom Polarmeer bis ins Mittelmeer. Dabei ist das Wetter bei uns im Bergland durchweg winterlich, in den Niederungen eher nasskalt. Zwischendurch gibt es aber auch immer wieder trockene Phasen. In der Nacht schneit es gebietsweise, im Flachland kann Regen dabei sein. Vielerorts muss mit Glätte durch Schnee oder Eis gerechnet werden. Am Tag eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne, hier und da schneit es, im Flachland stellenweise Schneeregen oder Regen. Der Wind wird schwach bis mäßig, mitunter auch frisch, im höheren Bergland teilweise starker Wind. In der Nacht 1 Grad im Emsland, minus 10 Grad, wo es an den Alpen aufklart. Am Tag minus 2 Grad im Bayerischen Wald, plus 5 Grad am Niederrhein. Wechselhaftes Wetter am Sonntag, das heißt Schneeschauer, im Flachland zum Teil Regenschauer. Am Montag vor allem in der Nordhälfte Schneeregen oder Regenschauer. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter, teilweise freundliche Abschnitte.
Karin Mioska meldet sich wieder mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen um 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels Wolfsburg gegen Bayern München. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.